Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist eng im Reichstagsgebäude. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Deutschland hat das zweitgrößte Parlament der Welt. Die Normgröße des Bundestages von 598 Abgeordneten ist deutlich überschritten. Seit 2005 geht es steil bergauf. In dieser Legislaturperiode hat das Parlament die neue Rekordgröße von 709 Abgeordneten erreicht. Eine Folge des komplizierten deutschen Wahlrechts mit seinen Überhang- und Ausgleichsmandaten. Nach der nächsten Wahl könnte der Bundestag auf über 800 Abgeordnete anwachsen. Es muss sich deshalb etwas ändern. Darin sind sich alle Fraktionen seit langem einig. Die Debatte um eine Wahlrechtsreform ist ein Dauerbrenner der Politik. Doch man tritt auf der Stelle. Es gibt viele Vorschläge, aber keine Einigung. Unsere parlamentarische Demokratie scheint im Würgegriff der Parteiinteressen. Der Streit um die Wahlrechtsreform, wie kann unser XXL-Bundestag wieder schrumpfen? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Darüber wollen wir bis 11:30 mit Ihnen reden, diskutieren und dazu haben wir Gäste eingeladen. In Berlin begrüße ich die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann. Guten Morgen, Frau Hasselmann.
Guten Morgen.
Und ebenfalls in der Hauptstadt der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor. Guten Morgen, Herr Amthor.
Schönen guten Morgen.
Und bei mir im Studio der Politikwissenschaftler Frank Decker von der Uni Bonn. Auch an Sie, Herr Professor, noch einmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Tauer aus Üxheim in der Eifel. Das Schrumpfen kann eingeleitet werden, indem man statt 50% Listenplätze nur 10% Listenplätze schafft, dass mehr Leute direkt gewählt werden können.
Engelstäuben. Er muss nicht schrumpfen. Es müssen bloß im Bundestag die Gesetze entsprechend eingehalten werden und angewendet werden. Wenn er etwas größer ist, habe ich nichts dagegen, wenn die Abgeordneten unsere Interessen, das heißt die Interessen der Wähler, vertreten.
Hans-Peter Sperber aus Berlin-Neukölln. Ich finde, man soll die Direktmandate um ein Drittel ungefähr verkleinern. Und von da aus das Doppelte an Listenplätze machen und die Überhangmandate und Ausgleichsmandate abschaffen.
Dr. Schulz aus Seeheim-Jugenheim. Unser Monsterparlament wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben, weil die etablierten Parteien nicht bereit sind, auf Pöstchen zu verzichten. Dabei ist die Wahlreform ein Klacks, eine Kleinigkeit. Wir müssen die Wahlkreise nur halbieren und dort für die Direktkandidaten endlich eine Stichwahl einführen.
Guten Tag, mein Name ist Sean. Ich finde, der Bundestag ist offensichtlich nicht in der Lage, wieder eine anständige Zahl von Abgeordneten zu erreichen. Man sollte vielleicht deshalb die Ausgaben für Bundestagsabgeordnete deckeln und dann entsprechend senken für jeden Einzelnen.
Wilburger aus Biberach. Mein Vorschlag wäre, die Mandate nicht mehr über Landeslisten, sondern nur noch über eine Bundesliste auszugleichen. Dadurch würden vielleicht die Überhangmandate im einen Land durch Sitze im anderen Land kompensiert.
Soweit einige unserer Hörer, die uns heute Morgen bereits auf unseren Anrufbeantworter gesprochen haben. Viele konkrete Vorschläge und Anregungen waren das, über die wir sicherlich gleich sprechen können. Zunächst aber vielleicht zum Alltag im Bundestag, Frau Hasselmann. Ist es jetzt bereits mit 709 Abgeordneten manchmal eng, gerade in den Ausschüssen?
Klar, in den Ausschüssen ist es auch jetzt schon manchmal eng und ich glaube, dass wir nichts unversucht lassen dürfen, zu einem Ergebnis zwischen den Fraktionen im Bundestag zu kommen, eine Wahlrechtsreform vorzunehmen, um die Arbeitsfähigkeit des Bundestages, aber auch die Akzeptanz in der Öffentlichkeit der Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft weiter auch stabil zu halten. Da sind wir jetzt gefordert.
Stichwort Arbeitsfähigkeit, Herr Amthor, 709 Abgeordnete. Ist es manchmal schon schwierig zu arbeiten in den Ausschüssen und im Parlament?
Ach, ich würde sagen, es gibt auch für 700 Abgeordnete genug zu tun, aber das entscheidende Thema ist schon, und das klang ja jetzt auch in den berechtigten Wortmeldungen an, es ist natürlich das Thema der Akzeptanz, das da im Vordergrund stehen muss. Es gibt an vielen Stellen in Deutschland eine ganze Menge Unverständnis darüber, dass man sagt, ja, von uns als Bürgern werden eine ganze Reihe von Reformen verlangt, aber die Politik ist selbst dazu nicht fähig. Deswegen sollten wir diesen Eindruck widerlegen und deswegen ist auch das vordringliche Ziel, dass man dort eben zu einer Einigung kommt, die Wahlrechtsreform insoweit kommt, dass man sagt, ja, die Zahl des Bundestages, der Mitglieder des Bundestages erhöht sich nicht, sondern sie wird reduziert. Das ist vor allem für die Akzeptanz des Parlaments von ganz entscheidender Bedeutung und das ist aus meiner Sicht auch der noch gewichtigere Grund als die Arbeitsfähigkeit, die grosso modo natürlich trotzdem gegeben ist.
Stichwort Akzeptanz, über das müssen wir auch gleich nochmal reden, aber Herr Decker, Herr Professor Decker, Politikwissenschaftler der Uni Bonn, China hat das größere Parlament, dann kommt direkt dahinter der Bundestag, die Bundesrepublik Deutschland. Drohen uns im nächsten Bundestag chinesische Verhältnisse? Wird der Bundestag zum Volkskongress, wenn sich nichts ändert?
Ja, tatsächlich, wenn wir von den jetzigen Umfragen ausgehen, ist es durchaus realistisch, dass der Bundestag nochmal deutlich anwächst. 800 Abgeordnete könnten es dann werden. Der Vergleich mit China ist natürlich unsinnig, aber wenn wir im Kreis der demokratischen Verfassungsstaaten bleiben, gibt es dafür kein Beispiel. Nehmen wir nur die USA, die haben ein Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und das bei einer dreimal so großen Bevölkerung. Also damit würde sich die Bundesrepublik lächerlich machen.
Nun schreibt uns Paolo De Angelo, er schreibt, Zitat, ich bin gegen die Verringerung der Vertreter im deutschen Parlament. Je mehr Vertretung im Parlament, desto lebendiger die politischen Debatten. Stimmt das?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Und das Hauptproblem des Wahlrechts liegt ja auch darin, dass im Grunde die Zahl der Abgeordneten eine variable Größe ist, das im Grunde abhängt von der Zufälligkeit eines Wahlergebnisses. Der Gesetzgeber hat sich ja etwas dabei gedacht, wenn er gesagt hat, die reguläre Größe soll 598 Abgeordnete betragen. Wie kann es dann sein, dass es je nachdem, wie das Wahlergebnis lautet, mal 605, 650 oder jetzt 709 oder vielleicht noch mehr Abgeordnete sind? Dafür gibt es doch überhaupt keinen sachlichen Grund.
Nun schreibt uns Wolfgang Daub, er ist anderer Meinung als Sie, Herr Professor Decker. Zitat, warum sollte der Bundestag überhaupt schrumpfen? Für mich ist wichtig, dass ein Bundestag die Politik der Regierung kontrolliert und im Sinne des Wählers voranbringt. Warum sollte dies in einem kleineren Bundestag besser funktionieren? Frau Hasselmann, Sie haben einen Vorschlag vorgelegt von Seiten der Grünen, Verringerung der Wahlkreise der direkten Abgeordneten. Wolfgang Daub, unser Hörer, ist anderer Meinung.
Ja, wir haben ja aus Ihren Hörermeldungen vorhin beim Start unserer Sendung schon gesehen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt und Vorschläge gibt, das Wahlrecht zu ändern. Der Deutsche Bundestag wird seit Jahrzehnten nach einem System des sogenannten personalisierten Verhältniswahlrechts gewählt. Das heißt, wir haben zwei Stimmen, Direktmandate können erzielt werden und die Zweitstimme, die Ausdruck darüber verleiht, wie viel Zuspruch erringt eine Partei. Und dieses Anwachsen des Deutschen Bundestages in den letzten Jahren, das erfolgt ja deshalb, weil die Zahl der Überhänge, der Überhangmandate, die wächst halt aufgrund des Verlustes an Zweitstimmen für Parteien, die regelmäßig Direktmandate gewinnen. Das ist jetzt in der Regel, wenn man die letzten Wahlen betrachtet, die CDU/CSU. So, und weil dieses Verhältnis von Direktmandaten, die man erzielt, und gleichzeitig dem Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger, was die Parteiunterstützung angeht, so weit auseinandergeht, kommt es zu vielen Überhangmandaten und die werden ausgeglichen. Und damit wächst der Bundestag eben stetig an. Der Bundestag vergrößert damit seine Sollgröße von 598. Bei der Bundestagswahl wurden 111 weitere Mandate dadurch vergeben, weil sich sonst das Zweitstimmenergebnis der Parteien, also der Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger, nicht wirklich widerspiegeln würde in der Abbildung der Mehrheitsverhältnisse. Und deshalb geht es hier auch nicht nur um die Parteien, sondern es geht um die Frage, ist uns jede Stimme der Bürgerin des Bürgers, die sich an einer Bundestagswahl beteiligt, auch wirklich gleich viel wert? Und deshalb findet dieses personalisierte Verhältniswahlrecht im Grunde genommen in Deutschland eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und durch die Rechtsprechung des deutschen des Bundesverfassungsgerichts. Und deshalb, glaube ich, soll ein Vorschlag erfolgen, der auf Grundlage dieses personalisierten Verhältniswahlrechts, was hoch akzeptiert ist, stattfindet. Und das haben wir versucht mit dem Vorschlag der Reduzierung der Wahlkreise und der leichten Erhöhung der Sollgröße auf 630 und der Abschaffung dieses Rechenschrittes des Sitzkontingentverfahrens, was Länderproporze sichert.
Danke, Frau Hasselmann. Herr Amthor, teilen Sie die Analyse und auch das Rezept von Frau Hasselmann von den Grünen?
Nein, denn ich glaube, der Vorschlag der Opposition geht in ganz wesentlichen Teilen an dem Hauptproblem vorbei. Wenn wir nämlich sehen, zwischen Direktmandaten und Listenmandaten hat sich der Gesetzgeber, wie ich finde, ganz überzeugend entschieden zu sagen, im Regelfall bei den 598 Regelgröße soll es 299 Direktmandate geben, Leute, die in ihren Wahlkreisen direkt legitimiert sind, gewählt wurden, und 299 Listenabgeordnete. Seit 2002 kann man sich das in Zahlen ganz deutlich angucken, wo das Problem liegt. Die Zahl der Direktmandate ist unverändert geblieben, immer bei 299. Die Zahl der Listenmandate ist aber explodiert von 304, 315, 323 auf mittlerweile 410 Listenmandate. Und wir sehen jetzt schon im Deutschen Bundestag, dass das Listenmandat sozusagen deutlich stärker präsent ist. 410 Abgeordnete, die eben nicht einen Wahlkreis gewonnen haben, sondern über Parteilisten gewählt wurden. Und ich glaube, diese Entwertung des Direktmandates, die wir schon heute sehen, die durch den Oppositionsvorschlag noch weiter verschärft werden soll, die ist nicht richtig, sondern gerade direkt gewählte Abgeordnete, die es eben schaffen, in einem Wahlkreis die Mehrheit auf sich zu vereinigen, die dort besonders stark verankert sind. Ich finde, das ist wichtig für die Repräsentanz im Deutschen Bundestag, und deswegen will ich persönlich keinen Vorschlag, der diese Wahlkreise und die Direktmandate noch stärker entwertet, sondern deswegen ist es richtig, aus meiner Sicht vor allem beim Problem der Listenmandate anzusetzen, bei den Überhang- und Ausgleichsmandaten, und eine Lösung, die dafür vorstellbar wäre, wäre eben ein echtes Zwei-Stimmen-Wahlrecht, das sagt, so wie es jetzt im Bundeswahlgesetz als Regel vorgesehen ist, 299 Direktabgeordnete, 299 Listenabgeordnete, die dann nicht untereinander verrechnet werden. Damit hat der Bundestag eine klar planbare Größe.
So, jetzt jetzt sind die unterschiedlichen Positionen mal klar geworden von Grünen. Das ist ja gemeinsamer Vorschlag von Grünen, Linken und FDP und der Vorschlag von Seiten der Union. Herr Professor Decker als neutraler Beobachter. Was steckt hinter diesem Feilschen der Parteien? Sucht jetzt jede Partei erstmal den eigenen Vorteil mit Blick auf die Wahlrechtsreform?
Ja. Das ist leider so. Die Interessen sind sehr unterschiedlich. Die Union ist die einzige Partei in der aktuellen Konstellation, aber das ist schon eigentlich seit längerem so, die von Überhangmandaten profitiert. Und die Union möchte diesen Vorteil gerne behalten, beziehungsweise eigentlich möchte sie ihn wiederbekommen, denn das jetzige Wahlsystem neutralisiert ja die Überhangmandate. Das heißt, die Union hat dort keinen Vorteil mehr. Und die Frage, die man jetzt natürlich an die Union stellen muss, ist, ob sie allen Ernstes glaubt, dass alle anderen Parteien, die sind ja die Benachteiligten dann der Überhangmandate, als ob die anderen Parteien einem solchen Vorschlag die Hand reichen würden. Also ich glaube, Der vollständige Ausgleich, der vollständige Proporz ist eine Linie, hinter die man nicht wieder zurück kann und zurück sollte. Und deshalb muss man sich Gedanken darüber machen, wie man dafür sorgt, dass Überhangmandate gar nicht erst anfallen. Denn wenn sie nicht anfallen, dann müssen sie auch nicht neutralisiert werden. Dann braucht man keine zusätzlichen Ausgleichsmandate. Dann braucht man aber auch keine Verrechnung. Das wäre ein anderer Vorschlag, dass man sie verrechnet mit Listenmandaten derselben Partei. Denn auch das ist sehr schwer vermittelbar in der Union, aber auch in der SPD, weil die Landesverbände zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen nicht einsehen, dass sie im Grunde mit ihren Listenmandaten dann dafür bluten müssen, dass in Baden-Württemberg etwa Überhangmandate anfallen. Also auch das ist ein Vorschlag, der nicht wirklich durchsetzbar wäre. Deshalb bleibt im Grunde keine andere Alternative, als dafür zu sorgen, dass die Überhangmandate gar nicht erst entstehen.
Herr Amthor, ich könnte mir vorstellen, dass Sie antworten wollen.
Ja, weil es natürlich so ist, genau der Vorschlag, den ich gemacht habe, lässt alle Überhangmandate entfallen. Denn der Wechsel hin zu einem echten Zwei-Stimmen-Wahlrecht, wo Erststimme und Zweitstimme nicht miteinander verrechnet werden, führt eben genau dazu, dass es gar keine Überhangmandate mehr geben kann, sondern dass das Ganze auf 598 Mandate begrenzt bleibt. Und ich will auch sagen, die Kritik, die wir vorher gehört haben, dass wir jetzt ein Wahlsystem haben, wo die Zahl der Mitglieder des Bundestages mehr oder minder zufällig entsteht, das wäre auch beim Vorschlag der Opposition so, denn dort gibt es auch keine klar planbare Regelgröße. Denn in dem Moment, wo wir im System des personalisierten Verhältniswahlrechts bleiben und Überhang und Ausgleich haben, wird eben die Größe nicht kalkulierbar. Und das finde ich nicht überzeugend und vermittelbar, denn wir müssen sehen, wir können doch auch nicht alles auf dem Wahlergebnis von 2017 oder 2013 rechnen. Ich sage das mal ganz kritisch, im Gesetz steht ja eben nicht, dass nur die CDU und die CSU Direktmandate gewinnen können, sondern wir sehen doch, wie sich das politische System an der Stelle auch verschiebt. Und ich glaube, wir machen dort einen großen Fehler, wenn wir nur sozusagen jetzt Modelle haben, die wir auf das Wahlergebnis von 2017 rechnen, das zum einen, und wenn wir Vorschläge machen, die so wie der Oppositionsvorschlag eben nicht zu einer klaren Größe führen, sondern es kann ja passieren, und das wäre der schlimmste Fehler aus meiner Sicht, dass wir ein bisschen Kosmetik machen, wir streichen ein paar Wahlkreise, wir verändern ein bisschen was an der Verrechnung und kommen unter dem Strich vielleicht trotzdem mit einem größeren Bundestag raus als heute. Denn wenn man die Zahl der Mitglieder des Bundestages wirklich begrenzen will, dann geht das durch einen Systemwechsel hin zu einem echten Zwei-Stimmen-Wahlrecht, wo man sagt, 299 Direktmandate, 299 Listenmandate, kein Verrechnen, kein Überhang. Das ist eine solide Variante und das ist auch eine Variante, die die Union nicht einseitig bevorteilt, sondern in der auch andere Parteien stark gewinnen könnten, weil wir nicht wissen können, wie sich denn das Wählerverhalten dann unter diesem neuen Modell eventuell auch ändert.
Frau Hasselmann, die Grünen haben nur einen Wahlkreis gewonnen 2017. Ist das der Grund, warum Sie 250 Wahlkreise statt 299 in Zukunft haben wollen?
Nein, für uns ist das der Grund gewesen, gemeinsam mit FDP und Linken diesen Vorschlag zu unterbreiten.
Die auch kaum Wahlkreise gewinnen.
Weil wir, das stimmt für die Linken nicht, aber weil wir, wenn wir das personalisierte Verhältniswahlrecht als Grundlage nehmen, und das ist hoch akzeptiert in Deutschland, dann müssen wir an der Stellschraube Wahlkreise drehen. Und deshalb unser Vorschlag, wir haben hier ja vorgeschlagen, von 299 auf 250 abzusenken. Das ist schon ein erheblicher Eingriff, weil wir eben dadurch verhindern, dass Überhänge entstehen. Und die müssen dann auch nicht ausgeglichen werden. Denn ich sehe das genauso wie Herr Decker, Professor Decker. Wir werden hinter die Regelung, dass Überhänge ausgeglichen werden, nicht wieder zurückgehen. Und bei der Union ist es so, es hört sich vielleicht ganz nüchtern an, wenn der Herr Amthor das hier beschreibt. Letztlich ist es aber eine Abkehr vom personalisierten Verhältniswahlrecht. Und das ist ein Modell, von dem die Union der einzige Profiteur wäre. Das ist so und das haben wir bei allen Vorschlägen in den letzten Wochen und Monaten berechnet. Die Union würde als einzige Partei im Deutschen Bundestag davon profitieren. Und ich, mein Widerspruch kommt noch aus zwei anderen Gründen. Eine Partei, die 29% Zuspruch erzielt bei einer Bundestagswahl, kann doch auch nur für 29% ihre Mehrheit im Bundestag abbilden. abbilden. Alles andere ist doch nicht akzeptabel, wenn man sagt, die Grundlage ist das Verhältniswahlrecht. Und ein zweiter Punkt, die Zuspitzung zwischen und die Klassifizierung zwischen direkt gewähltem Abgeordneten und Listenabgeordneten kennt unser Grundgesetz nicht.
Wenn die Musik kommt, kommen die Nachrichten. Noch einmal unser Thema, der Streit um die Wahlrechtsreform. Wie kann unser XXL-Bundestag wieder schrumpfen? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In 5 Minuten geht es gleich weiter. Nach den Nachrichten rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Bis gleich. Der Streit um die Wahlrechtsreform. Wie kann unser XXL-Bundestag wieder schrumpfen? Das ist das Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Und dazu begrüßt Sie Stefan Heinlein am Mikrofon. Unsere Gäste Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Philipp Amthor, CDU-Innenpolitiker und Professor Frank Decker von der Uni Bonn. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800. 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns, in der Leitung ist Michael Oberseider. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Oberseider. Ihre Frage, Ihr Diskussionsteilnahme, Beitrag?
Ja, also wir beobachten ja, dass immer weniger Erststimmen erforderlich sind, um ein Direktmandat zu erreichen. Wie wäre es, wenn man zum Beispiel ein Quorum einführt oder die Kandidaten mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis aussortiert, sodass keine Direktmandate mehr erforderlich wären?
Klare Frage. Vielen Dank, Herr Oberseider. Bleiben Sie in der Leitung. Herr Professor Decker, ein Quorum, sinnvolle Idee?
Ja, wir haben tatsächlich eine Änderung dadurch, dass Union und SPD das Parteiensystem nicht mehr dominieren. Früher war es so, dass man mit 40%, 50%, 60% dann das Direktmandat gewonnen hat. Und heute kann man tatsächlich schon mit möglicherweise mit 23%, 24%, 25% ein Direktmandat gewinnen im 6- oder 7- Parteiensystem. Und da ist schon die Frage berechtigt, ist das überhaupt eine demokratische Legitimation? 25% heißt ja, 75% haben den Kandidaten nicht gewählt. Trotzdem wäre es etwas misslich, wenn man einfach sagt, die Kandidaten mit den schlechtesten Ergebnissen, die können dann das Mandat nicht gewinnen. Also man gibt dann im Grunde die Idee auf, dass der Sieger in einem Wahlkreis tatsächlich auch das Mandat bekommt. Das scheint mir allenfalls als Übergangslösung vielleicht jetzt gangbar, weil wir müssen das Problem jetzt schnell lösen. Aber eine wirklich nachhaltige Lösung, denke ich, ist das nicht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen grundsätzlicher nachdenken. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, dass man ein System übernimmt, auch im Bund, wie man es in Baden-Württemberg hat, wo es nämlich nur eine Stimme gibt. Und dort gibt es dann gewissermaßen ein Kontingent, auch für direkt gewählte Abgeordnete. Und es kommen dann diejenigen rein, die meisten Stimmen haben. Darüber könnte man, denke ich, durchaus nachdenken. Aber einfach die schlechtesten Wahlkreise zu streichen und nicht besetzen, wäre schwierig.
Frage nach Berlin an Herrn Amthor und Frau Hasselmann. Ein Quorum als Übergangslösung, die schwachen Wahlkreise fliegen aus der Wertung. Ist das etwas, worauf Sie sich als Parteien übergreifend einigen könnten?
Vielleicht 2 Punkte von mir dazu. Es gibt gerade einen neuen Vorschlag. Ich hoffe, dass der ein bisschen Bewegung auch bei der CDU-CSU auslöst. Der sagt, Direktkandidatinnen und Kandidaten bekommen erst dann den Wahlkreis, wenn ihr Erststimmenergebnis durch das Zweitstimmenergebnis der Partei abgesichert ist. Das finde ich sehr interessant, weil man würde auf die Problematik, die Herr Decker gerade beschrieben hat, was die Festsetzung eines starren Quorums verzichten, aber legt fest, es kann nur der den Wahlkreis gewinnen oder die deren Zweitstimmenergebnis der Partei das Erststimmenergebnis auch absichert. Das finde ich einen wirklich interessanten Vorschlag, über den wir reden sollten. Ich bin gespannt, wie die CDU-CSU reagiert. Noch habe ich nichts gehört.
Ja, Herr Amthor sitzt neben Ihnen. Er kann direkt reagieren, Herr Amthor.
Ja, ich kann natürlich nicht für die ganze Fraktion sprechen, da sind wir auch in einem Meinungsbildungsprozess, aber ich will sagen, ich habe ein Stück weit eine Skepsis gegenüber einem Modell, das Abgeordnete entfallen lässt, die einen Wahlkreis eigentlich gewonnen haben mit den meisten Stimmen, weil wir müssen uns vor Augen führen, wen begünstigt das eigentlich? Das heißt, die Abgeordneten, die in klassischen Wahlkreisen unterwegs sind, die haben es dann natürlich besonders leicht, die CSU-Abgeordneten, die locker und stark gewinnen. Enge Wahlkreise, wie sagen wir Berlin-Mitte oder Wahlkreise in Ostdeutschland, wo es zwischen AfD und CDU sehr eng wird, die haben es dann schwerer. Das heißt, bestraft wird der, der in einem besonders umkämpften Wahlkreis antritt. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Ich will aber eins sagen, weil immer so der Eindruck geschürt wird, die Union würde sich nicht bewegen und nur blockieren, das ist ja nicht der Fall. Wir haben 5 Vorschläge vorgelegt und es gibt eben jetzt noch einen Dissens, den wir versuchen zu überbrücken, aber auch unser Interesse ist es natürlich, diese Wahlreform, Wahlrechtsreform zu schaffen.
Herr Oberseiter, sind Sie zufrieden mit den Antworten, die wir Ihnen gegeben haben?
Ja, grundsätzlich schon. Eben, was der Herr Kollege schon angesprochen hat, ist eben das mit unter 30%, die ich irgendwie ein Legitimationsproblem habe.
Ja, Herr Professor Decker, wie wichtig ist eigentlich noch das Direktmandat, die Wahlkreise für das Funktionieren von Politik, für Bürgernähe von Politik und Parteien?
Ja, wir haben sowieso das Problem, dass die Wirkungsweise und die Funktionslogik des Wahlsystems in der Bundesrepublik von einem erheblichen Teil der Bevölkerung nicht verstanden wird. Zum Beispiel suggeriert ja der Sprachgebrauch Erst- und Zweitstimme oder könnte suggerieren, dass die Erststimme, mit denen wir die Direktkandidaten wählen, dass die wichtiger sei als die Zweitstimme. Die Logik ist aber eine ganz andere, weil das politische Ergebnis einer Wahl, die Sitzanteile, die richten sich ausschließlich nach dem Zweitstimmenergebnis. Und es gibt auch noch einen anderen Mythos, nämlich den Mythos, dass wir mit der Erststimme tatsächlich eine Entscheidung treffen können als Wähler über die Kandidaten. Häufig ist es aber so, dass derjenige, der in einem Wahlkreis antritt, ein sicheres Listenmandat hat. Das heißt, er kommt ohnehin in den Bundestag. Wir können ihn im Grunde gar nicht mit der Erststimme abwählen, indem wir ihn nicht wählen. Und auch die Kandidaten, die im Wahlkreis unterliegen, die also nicht das Direktmandat gewinnen, die haben ebenfalls sichere Listenmandaten. Das heißt, in Wirklichkeit entscheiden wir mit der Erststimme nur darüber, ob ein Abgeordneter direkt oder über die Liste in den Bundestag gelangt. Und es gibt noch eine weitere Überhöhung. Frau Hasselmann hatte das ja auch schon angedeutet. Unser Bundestag kennt keine besseren oder schlechteren Abgeordneten, besser legitimierten oder schlechter legitimierten Abgeordneten, sondern auch die Listenabgeordneten haben ja eine Wahlkreisbasis. In der Regel sind das ja häufig Abgeordnete, die auch für das Direktmandat kandidieren. Das heißt, die kümmern sich ebenfalls um die Wahlkreisarbeit. Und ich denke, man muss mal aufhören mit dieser Überhöhung dieses Prinzips der Direktkandidaten. Die meisten Wähler kennen die Direktkandidaten in ihren Wahlkreisen auch überhaupt nicht. Wenn man sie fragt, dann sagen sie Frau Merkel. Also von daher denke ich, ist das Wahlsystem tatsächlich hochgradig missverständlich. Insoweit wäre auch ein Einstimmensystem besser, denn dann würden die Bürger mit einer Stimme gleichzeitig die Kandidaten wählen und die Partei selber, dann könnte eben dieses Missverständnis auch gar nicht erst entstehen.
Und die CSU gewinnt ja alle Wahlkreise in Bayern und ist deswegen ganz strikt gegen die Beschneidung der Zahl der Wahlkreise. Und aus Bayern hat uns angerufen, deswegen sind wir gespannt auf Herrn Walter. Ich grüße Sie, Herr Walter.
Guten Tag. Es ist also jetzt eigentlich schon sehr viel gesagt worden. Gerade die letzten Sätze, die tun wieder ein bisschen zum Nachdenken anregen. Aber die Bürgernähe, die angesprochen worden ist, ist mir nicht gegeben. Ich bin deswegen ganz strikt dagegen, die Wahlkreise zu vergrößern. Im Gegenteil. Mir wäre wichtig, die einzelnen Abgeordneten besser zu bezahlen, damit sie auch näher sind und vor allem eine Absicherung. Welcher Abgeordnete hat das Risiko, nach 4 Jahren wird er nicht mehr gewählt. Wir kennen ja die Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der SPD, wie er gesagt hat, passt mal auf, ihr werdet ja auf die Listenplätze gesetzt. Also mir wäre das wichtig, dass die Wahlkreise auf keinen Fall größer gemacht werden. Diese Persönlichkeit, dass man sie kennt, die Abgeordneten müssen eigentlich meiner Meinung nach viel mehr Basisarbeit machen. Daran krankt es ja heute eigentlich mit den modernen Medien, die wir haben. Internet zum Beispiel, sind sie eigentlich viel zu weit weg. Ich bin 70 Jahre alt und ich kenne also die politische Arbeit anders. Vor Ort haben sich die Abgeordneten dem Bürger gestellt, bei Wahlveranstaltungen ist man hingegangen. Das fällt mir jetzt auch in der Kommunalwahl bei uns auf, dass das viel zu wenig stattfindet, viel zu viel über die modernen Medien und man die Person gar nicht mehr kennt. Also das wären einmal so bestimmte Anregungen, wo man drüber nachdenken sollte. Es ist, ich sage, durch den Verlauf der Sendung bisher viele interessante Gedankengänge angestoßen worden. Aber das wäre mir zum Beispiel unter anderem wichtig.
Das freut uns sehr, Herr Walter. Eine klare Meinung. Vielleicht direkt die Frage an Frau Hasselmann. Wollen Sie die direkte Demokratie beschneiden, die Herr Walter einfordert, durch die Begrenzung der Direktwahlkreise?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben einen Vorschlag gemacht und der sich auf der Grundlage des Verhältniswahlrechts sozusagen befindet. Und da ist die Reduzierung der Wahlkreise eine Möglichkeit als Garantie dafür, dass wir eben nicht so viele Überhänge haben. Wir sind aber offen für andere Vorschläge, die sich auf der Grundlage dieses personalisierten Verhältniswahlrechts. Deshalb habe ich gerade die Idee angesprochen, die gerade öffentlich im Raum ist, zu sagen, das Erststimmergebnis und der Wahlkreis kann nur gewonnen werden, wenn er durch das Zweitstimmergebnis der Partei abgesichert ist. Auch ein interessanter Vorschlag. So, ich glaube, das, was Herr Walter angesprochen hat, geht weit über die Frage der Wahlrechtsreform der Notwendigen hinaus. Das ist nämlich die Frage, inwieweit wir alle Abgeordneten, und das Grundgesetz kennt nur Abgeordnete und nicht Abgeordnete erster oder zweiter Klasse, wie weit wir diskursfreudig, dialogbereit, Bürgersprechstunden, Wahlkreisarbeit machen. Und seien Sie versichert, das machen wir alle. Deshalb finde ich ja auch diesen Anwurf, der oft aus Reihen der CDU-CSU kommt, nach dem Motto, der direkt gewählte Abgeordnete ist mehr wert als der Listenabgeordnete, so falsch. Sehen Sie, in der Stadt, in der ich lebe, Bielefeld, 342.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ich bin über die Liste eingezogen. Glauben Sie, das weiß jede dritte Bürgerin oder Bürger? Es gibt überhaupt gar keinen CDU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag in dieser Stadt. Mhm. Und selbstverständlich fühle ich mich den Bürgerinnen und Bürgern dort genauso verpflichtet wie jeder andere Abgeordnete auch.
Herr Walter, zufrieden mit der Antwort von Frau Hasselmann?
Nein, man könnte jetzt ja viele Dinge da dazu erzählen, aber das ist, nehme ich jetzt erst einmal hin. Ich sage ja, die Diskussion ist bisher sehr interessant und es auch viele neue Gedankenanstöße. Aber ich finde eigentlich generell einmal, dass wir mit unserem Wahlsystem bisher ganz gut gefahren sind. Und wenn wir mehr Abgeordnete haben, so sollte man direkt nicht unbedingt eine Angst davor haben, sondern es ist wichtig, was die Abgeordneten daraus machen.
Mhm. Vielen Dank, Herr Walter. Herr Amthor, wollen Sie zu dieser Frage Quorum Direktwahlkreise noch etwas beitragen?
Ja, sehr gerne. Zunächst, und das soll jetzt nicht die Charmoffensive sein, aber Frau Hasselmann, Sie sind für mich natürlich keine Abgeordnete zweiter Klasse, so wie alle anderen Listenabgeordneten.
Wäre ja auch noch schöner.
Im Übrigen nicht. Also das ist immer so eine Unterstellung, die der CDU gemacht wird, sondern wir sehen in der Tat sehr, sehr viele, die natürlich auch über die Liste super fleißig sind. Das ist nicht das Entscheidende. Worum es aber schon geht, Wahlkreise haben eine echte einen echten Vorteil und sie müssen natürlich auch eine Betreuung irgendwie absichern. Das Stichwort Bürgernähe, das Herr Walter genannt hat, ist natürlich schon relevant. Wenn ich in meinen Wahlkreis schaue, der ist bedingt durch die Demografie von Mecklenburg-Vorpommern schon heute 1,96 mal so groß wie das Saarland. Fast doppelt so groß wie das ganze Bundesland Saarland, schon der Wahlkreis. Und da kommen sie natürlich, ich habe 4 Bürgerbüros und anderes mehr, wenn man dann sagt, man vergrößert die Wahlkreise noch weiter, entfernt das natürlich noch mehr Bürgernähe herzustellen, wird dann noch schwerer mit den bestehenden Ressourcen. Und es ist auch so, ich will das ergänzen, diese Frage der Unabhängigkeit der Abgeordneten, die steigt natürlich schon, wenn man eine starke Basis hat in seinem Wahlkreis. Wenn Sie auch an Leute denken, die mal quergedacht haben, auch in den Reihen von CDU und CSU, sei es ein Wolfgang Bosbach, ein Klaus-Peter Wiltsch und andere, die haben natürlich eine starke Position auch daraus bezogen, dass sie gesagt haben, ja, selbst wenn man mich jetzt auf der Liste nicht mehr so positioniert, ich habe einen starken Wahlkreis, in dem ich eine Basis habe, immer wieder gewählt werde. Und deswegen will ich schon sagen, das stärkt auch die Unabhängigkeit von Abgeordneten. Und wir dürfen nicht vergessen, 299 Wahlkreise, das heißt auch 299 mal basisdemokratische Entscheidung vor Ort, weil die Parteibasis eben entscheidet, wer dort Kandidat wird und wer nicht und nicht irgendwelche Parteigremien in Berlin.
Und das ist jetzt der Vorteil, dass der Herr Decker direkt bei mir im Studio ist und er hat sich gemeldet und wollte...
Also ich finde, Herr Amthor, dass die direkt gewählten Abgeordneten Abgeordneten im Grunde unabhängiger sein als die Listenabgeordneten, ist dann noch ein weiterer Mythos. Aber ich würde gerne was sagen zu dem Problem weniger Bürgernähe durch größere Wahlkreise. Das ist vorderhand betrachtet natürlich richtig. Vor allem in den dünn besiedelten Flächenstaaten wie Mecklenburg-Vorpommern muss man dann einen noch größeren Wahlkreis betreuen. Es wird ja sehr stark auch mit dem Argument Geld, diese Vergrößerung des Bundestages kritisiert. Es müssen mehr Abgeordnete bezahlt werden, die haben Mitarbeiter, die brauchen Räume. Warum nimmt man nicht einen Teil dieses Geldes, was man einsparen würde, wenn man wieder auf 598 Abgeordnete oder 630, meinethalben, wie es jetzt die Opposition vorgeschlagen hat, zurückgeht? Damit setzt man ja dann Ressourcen frei, um die Abgeordneten besser auszustatten. Das heißt also, ihnen auch zusätzliche Mitarbeiter zu ermöglichen, die dann auch die Wahlkreise betreuen könnten, indem man zum Beispiel dann in einem großen Wahlkreis weitere Wahlkreisbüros auch einrichten kann. Das wäre doch vielleicht auch eine Möglichkeit, dann dieses Argument der geringeren Bürgernähe durch größere Wahlkreise etwas aufzufangen. Denn wir haben ein Grundproblem bei der Reform. Jeder Reformvorschlag hat irgendwelche Nebenwirkungen. Und wenn man tatsächlich das Parlament wieder auf die Sollgröße zurückbringen will, wird man an dieser Reduzierung der Wahlkreise nicht vorbeikommen, wenn man die Grundstruktur des Wahlsystems nicht verändern will. Da hat Frau Hasselmann völlig recht.
Das Thema Wahlrechtsreform scheint ein sehr männliches Thema zu sein, denn auch der nächste Hörer, der uns erreicht hat unter der 00800 4464 4464, ist ein Mann, Herr Jürgeit aus Werther. Guten Tag, Herr Jürgeit.
Ja, guten Tag, Martin Jürgeit hier. Kurze Korrektur nur, ich rufe aus Lehrte bei Hannover an.
Entschuldigung.
Und meine Idee ist ein bisschen anschließend an die Ausführungen auch von Herrn Professor Decker vorhin, dass man auf ein Einstimmensystem vielleicht kommen könnte. Was wäre denn, wenn man einfach sagt, man macht ein, ich sag mal, regionalisiertes, personalisiertes Listenverfahren, so wie es man es in etwa von den Grundstrukturen her bei den Kommunalwahlen kennt. Also Deutschland würde, sag ich mal, in ca. 25 bis 30 regionale Wahlkreise eingeteilt und dort würden dann über Listen, die vielleicht auch bei Kommunalwahlen personalisiert werden, wo man einzelne Kandidaten wirklich ankreuzen kann, würden dort in diesen Regional-Großwahlkreisen dann die Mandate vergeben. Es hätte auch für jeden dieser regionalisierten Großwahlkreise würde eine feste Zahl an Abgeordneten bereitstehen, die möglichst gleichmäßig ist über das Land verteilt. Man hätte sofort eine Deckelung, hätte nie irgendwie das Problem, dass es zu Überhangmandaten käme. Und man hätte tatsächlich auch die Chance, dort tatsächlich Leute effektiv abzuwählen oder ins Parlament reinzuwählen. Denn auch solche Kandidaten, die vielleicht nicht auf den ersten 2, 3, 4 Plätzen sind, könnten von hinten bei besonderer Popularität nach vorne geschoben werden von den Wählern.
Vielen Dank, Herr Jürgeit. Wer will unserem Hörer antworten? Herr Decker.
Also ich habe im Prinzip eine große Sympathie, bin ein bisschen skeptisch, was dieses Hoch- und Runterwählen angeht, weil die Wähler die Kandidaten ja oftmals gar nicht kennen. Aber es gibt ein großes Problem. Für eine solche weitergehende Reform fehlt die Zeit. Jetzt beginnt ja bereits die Kandidatenaufstellung. Das heißt, wenn man zum Beispiel an die Wahlkreise ran will, müsste man im Grunde jetzt schon beginnen und für eine größer angelegte Reform, die im Grunde auch die Grundstruktur des Wahlsystems wieder verändert, haben wir überhaupt nicht die Zeit. Das müsste man dann, wenn in die nächste Legislaturperiode vertagen, sich jetzt mit einer Übergangslösung zufrieden geben. Aber ich glaube, dafür fehlt bei den Parteien im Grunde auch die Bereitschaft. Insoweit ist das eine gute Idee, aber man muss sich bei dem Wahlrechtsthema tatsächlich auch an dem orientieren, was realistisch machbar ist. Und insoweit hat ein solcher Vorschlag, so gut er auch sein mag, wahrscheinlich keine Chance.
Frage nach Berlin, Frau Hasselmann, Herr Amthor. Ist die Zeit für eine durchgreifende, für eine umfassende Wahlrechtsreform mit Blick auf 2021 tatsächlich schon verstrichen?
Ja, also die Zeit drängt, das ist absolut so. Da stimme ich Herrn Decker vollkommen zu. Wir müssen in den nächsten Wochen zu einem Ergebnis kommen. Das ist ja das Fatale. Wir diskutieren seit 2013 noch mit dem Bundestagspräsidenten Lammert über die Notwendigkeit einer Reform. Und bisher hat es dazu keine Verständigung gegeben. Deshalb für alle Vorschläge, die ganz grundlegend was ändern würden, fehlt einfach wirklich die Zeit. Und beim Hoch- und Runterwählen bin ich ebenso skeptisch, Herr Jürgert, wie Herr Decker, aber vielleicht vertiefen wir das an anderer Stelle nochmal.
Herr Amthor.
Ja, da will ich Frau Hasselmann zustimmen, was die zeitliche Notwendigkeit angeht. Ich glaube wirklich, wir sollten nicht das Signal senden, dass es jetzt wieder eine nur gescheiterte Wahlrechtsreform gibt. Und damit wir das wirklich vernünftig darstellbar hinbekommen, muss das jetzt wirklich zeitnah gelöst werden. Vielleicht aus einer rechtlichen Perspektive noch die Bemerkung, es gibt jetzt natürlich die Ersten, die schon sagen, ich mache jetzt besonders schnell die Bundestagsnominierung, dann im frühestmöglichen Zeitpunkt. Das hemmt den Gesetzgeber rechtlich nicht unbedingt. Das heißt, wir könnten so eine Reform auch später noch machen. Also nur weil jetzt der erste Wahlkreis irgendwen aufstellt, heißt es nicht, dass es deswegen nicht mehr geht. Aber schon aus einer politikpraktischen Notwendigkeit, finde ich, sollten wir da lieber zügig dabei sein. Und das ist es dann auch, was eher dafür spricht, dass man den ganz, ganz großen Systemwechsel wahrscheinlich eher schwer konsentieren wird. Ansonsten enthalten die Vorschläge von Herrn Jürgert ja aber durchaus Positives. Ich will sagen, sozusagen ein Stimmwahlrecht, was für die Leute ein bisschen transparenter und nachvollziehbarer ist, ist ja zumindest in der abstrakten Diskussion schon eine sinnvolle Geschichte, denn die Kritik, die Herr Decker auch angebracht hat, ist richtig. Die allermeisten Wähler verstehen dieses Wahlrecht nicht und ich finde, wir sollten schon dafür arbeiten, dass es plausibel, vorhersehbar und kalkulierbar wird.
Herr Jürgert, sind Sie enttäuscht, dass es wohl nicht reichen wird, die Zeit für eine durchgreifende Wahlrechtsreform
zu... Ich muss gestehen, ja, dass ich nicht sehr überrascht bin von den Antworten, gehe aber davon aus, dass wir doch wieder auch zur nächsten Wahl nur eine Änderung des Wahlrechts bekommen, das im Grunde aus Stückwerk besteht, und hätte deshalb die Hoffnung, dass man dann vielleicht doch nach der nächsten Wahl, allerdings dann wirklich vielleicht am ersten Tag nach der Wahl im Grunde mit der Diskussion anfängt, sich doch mal eingehendere Gedanken zu machen. Ich finde, man sollte dort auch mutiger sein. Also wenn man sich anguckt, was in Nachbarländern wie Frankreich, wie Italien oder so passiert ist. Okay, Italien ist vielleicht ein bisschen extrem, aber man kann da auch ruhig mal ein bisschen experimenteller rangehen, glaube ich.
Frau Hasselmann, Herr Amthor, verstehen Sie die Enttäuschung, die Frustration von Herrn Jürgert, die ja bestimmt mit vielen anderen unserer Hörerinnen und Hörer und der Wählerinnen und Wähler teilt?
Ja, ich kann das nachvollziehen, denn weil wir seit 2013 darüber diskutieren. Und ich glaube, dass durch die Komplexität des Wahlrechts und durch die Tatsache, dass es natürlich ganz massive Auswirkungen auf die Parteien hat, besteht halt dieser Dissens, bisher keinen konstruktiven Vorschlag einer Lösung gefunden zu haben. Aus unserer Sicht wirken öffentlich natürlich ein paar Vorschläge sehr charmant. Sie haben aber dann im Detail, verzerren sie die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag absolut. Ich höre immer wieder den Vorschlag zum Beispiel eines Deckels. Legen wir doch einfach einen Deckel oben drauf. Das würde aber dazu führen, dass nicht mehr jede Stimme eines Bürgers, einer Bürgerin gleich viel wert wäre, wenn wir einfach nur deckeln und die Zahl der Direktwahlkreise so behalten, wie wir sie im Moment haben. Und das zeigt einfach, wie komplex und kompliziert das Wahlrecht ist. Und deshalb versuchen wir so lange daran rum. Aber ich finde, dass die Koalition jetzt endlich auch mal sagen muss, was sie will. Denn die Opposition, wir haben einen Vorschlag gemacht. Es gibt ein paar Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler, Wahlrechtsexperten. Es liegen ganz viele Vorschläge auf dem Tisch, alle im Rahmen des personalisierten Verhältniswahlrechts. Und da scheut die Union,
Frau Hasselmann,
einzuschlagen. Und das ist das Problem im Moment.
So, ich blicke auf die Uhr. Es ist 10.58 Uhr. Ja. Noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Herr Amthor muss uns nach 11 Uhr leider verlassen. Deswegen die letzte Frage an Sie. Können Sie uns in einer Minute erklären, was die Regierung will?
Nein, weil der Meinungsbildungsprozess nicht abgeschlossen ist.
Auch innerhalb Ihrer Partei vermutlich.
Was die Regierung aber will, ist, dass wir eine Lösung finden. Weil ich will das sagen, die Enttäuschung von Herrn Jürger, die von vielen Wählern, die kann ich absolut nachvollziehen. Denn es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass wir bei uns selbst besonders reformunwillig sind und den Bürgern besonders viel Reformen zumuten. Das passt nicht zusammen. Und deswegen müssen wir hier auch sehen, und das will ich ganz offen sagen, natürlich wird eine solche Reform Einschnitte bei allen erfordern, auch bei uns. Und deswegen muss für jeden klar sein, dass es jetzt keine Reform geben kann, die einseitig einem nützt, sondern wir müssen schon etwas schaffen, wo man sagt, ein guter Kompromiss ist dann erreicht, wenn die Schmerzen gleichmäßig verteilt sind. Und ich glaube, wir sollten hier den Reformwillen und die Kraft schon zeigen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir eine Lösung finden, die dazu beiträgt, dass die Bundestagsgröße planbar ist, die dazu beiträgt, dass Bürgernähe erhalten bleibt, Wahlkreise nicht drastisch reduziert werden und vor allem die wirklich planbar den Bundestag begrenzt. Dieses Signal müssen wir senden.
Der Streit um die Wahlrechtsreform. Wie kann unser XXL-Bundestag wieder schrumpfen? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk ohne Philipp Amthor, der uns leider aus Termingründen verlassen muss. Vielen Dank, Herr Amthor, und auf Wiederhören.
Danke, alles Gute Ihnen.
Sie können uns weiter kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk Kontrovers.
Weiter mit Stefan Heinlein am Mikrofon und dem Thema der Streit um die Wahlrechtsreform. Wie kann unser XXL-Bundestag wieder schrumpfen? Noch einmal die Namen unserer Gäste. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, und Professor Frank Decker von der Uni Bonn. Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor musste uns leider aus Termingründen vorzeitig verlassen. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen und mit uns zu diskutieren. Ihre Fragen zu stellen, rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist Herr Elsner aus Braunschweig. Ich grüße Sie, Herr Elsner.
Guten Tag.
Herr Elsner, Ihre Frage oder Ihr Beitrag?
Ja, ich würde dem Herrn Decker auf jeden Fall zustimmen, wenn er sagt, dass viele Menschen ihre direkten Abgeordneten gar nicht kennen und auch, dass die Bedeutung der Direktabgeordneten vielleicht nicht so wichtig ist. Und ich würde da gerne das persönliche Beispiel hier aus Braunschweig nehmen. Unsere Direktabgeordnete ist wenige Wochen nach der Bundestagswahl in die Landespolitik gewechselt. Wir hatten in Niedersachsen kurz danach die Landtagswahl. Und seitdem haben wir gar keine Direktabgeordnete mehr. Und das ist eine Situation, die in anderen Wahlkreisen auch immer wieder vorkommt, wie jetzt Sigmar Gabriel, der ist ja auch in unserem benachbarten Wahlkreis hier direkt zurückgetreten aus dem Bundestag. Und die Posten, die nachbesetzt werden, werden über die Landeslisten nachbesetzt. Das heißt, da haben wir in manchen Wahlkreisen die Situation, dass die gar nicht durch einen Direktabgeordneten repräsentiert sind im Bundestag. Und wenn man da dann vielleicht noch eine Aufforderung hinterher setzen könnte, dann würde ich sagen, warum auf 250 runtergehen, warum nicht auf 200 oder 150 Wahlkreise runtergehen, damit man eine gewisse Repräsentierung noch hat, aber eben nicht mehr in dieser Größe mit 300.000 Wahlberechtigten, sondern vielleicht 500.000, 600.000 Wahlberechtigten.
Vielen Dank, Herr Elsner. Bleiben Sie in der Leitung, Frau Hasselmann. 200 Direktmandate nur noch. Warum ist Ihnen das zu radikal, vermutlich?
Ja, wir wollten ja einen Vorschlag machen als Grüne, FDP und Linke, der anschlussfähig ist, bei dem wir die Unterstützung von CDU, CSU und SPD gewinnen. Und wir haben gedacht, wenn wir noch weiter runtergehen in unserem Vorschlag, dann wird man unser Gesprächsangebot, unseren Gesetzentwurf gleich ausschlagen. Herr Elsner, Sie haben insofern ja vollkommen recht. Ich sehe das auch so. Also ich halte das für anmaßend, wenn man die Debatten im Bundestag zum Wahlrecht verfolgt und dann hört, ja, der direkt gewählte Abgeordnete ist so toll, der kümmert sich um der Listenabgeordnete. Da fiel wirklich der Begriff, der ist im S-Bahn-Ring Berlin unterwegs. Das trifft die Realität überhaupt nicht. Sowas muss man zurückweisen, kennt unser Grundgesetz nicht. Und deshalb aber nur der Vorschlag mit den 250 Wahlkreisen, weil wir müssten uns jetzt ja auch sofort hinsetzen und einen Wahlkreis-Neuzuschnitt machen. Dafür brauchen wir ein paar Wochen. Und deshalb glaube ich, ist das ein Angebot, sollte ein Gesprächsangebot an die Koalitionsfraktion sein. Unser Vorschlag würde übrigens proportional alle Fraktionen gleichzeitig gleichermaßen treffen. Auch wir hätten sozusagen Nachteile dadurch. Wir hätten nicht mehr 67 Abgeordnete wie jetzt, sondern nur noch 59. Deshalb ist der Vorwurf, dass wir das nur sozusagen auf dem Rücken der Koalition und insbesondere der CDU-CSU hier vorgeschlagen haben, nicht haltbar.
Und aber anders als Herr Elsner und Sie, Frau Hasselmann, sieht es unser Hörer Greg Capillari. Er hat uns eine Mail geschickt. Er schreibt, die Abgeordneten spüren bei einer Direktwahl ihre Pflicht gegenüber ihren Wählern und bei der Listenwahl nur ihre Pflicht gegenüber der Partei. Herr Decker, ist dieser Vorwurf berechtigt?
Nein, der Vorwurf ist nicht berechtigt. Darauf ist ja jetzt auch schon öfter hingewiesen worden. Auch die Listenabgeordneten haben eine territoriale Basis in Wahlkreisen. Sie kandidieren ja häufig in den Wahlkreisen, nur dass sie eben dort relativ geringe Chancen haben. Es gibt keinen direkt gewählten FDP-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Trotzdem stellen die sich zur Wahl für die Erststimme in den Wahlkreisen. Und sie geben dann ihre Wahlkreisorientierung doch nicht auf, wenn sie in Anführungszeichen lediglich über die Liste in den Deutschen Bundestag einziehen. Also von daher muss man sich da wirklich hüten, das zu übertreiben, dass direkt gewählte Abgeordnete eine stärkere Bindung haben an die Wähler vor Ort. Vielleicht nochmal der Hinweis, wenn man das Verhältnis von direkt gewählten Abgeordneten und Listenabgeordneten so neu justieren will, dass mit Sicherheit Überhangmandate nicht mehr entstehen, dann müsste man den Anteil der Direktmandate auf etwa ein Drittel reduzieren. Bei 40% zu 60% wäre es schon schwierig. Und insoweit hat der Vorschlag, den die Opposition gemacht hat, die Gesamtzahl auf 630 zu erhöhen, auch eine gewisse Logik, weil mit den 250 direkt gewählten Abgeordneten ist man zwar nicht bei ganz einem Drittel, aber der Anteil wäre dann tatsächlich so niedrig, dass Überhangmandate nicht mehr entstehen. Es gibt allerdings ein Sonderproblem, da kann vielleicht Frau Hasselmann auch noch mal was dazu sagen, das ist das bayerische Problem, denn in Bayern ist es ja so, die CSU hat einen eigenen Landesverband, Mandate der CSU können auch nicht mit CDU-Mandaten verrechnet werden. Und auch nach dem Oppositionsvorschlag besteht das Risiko, dass wenn die CSU Überhangmandate in Bayern gewinnt, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, weil auch wenn die Grünen jetzt erstarken, werden sie in Bayern wahrscheinlich nur in München vielleicht ein, zwei Direktmandate gewinnen können. Und diese CSU-Überhangmandate würden auch nach dem Vorschlag der Opposition sehr viele Ausgleichsmandate nach sich ziehen. Also es gibt eine Berechnung, die sagt, auch bei dem Vorschlag der Opposition hätten wir wahrscheinlich dann 678 Abgeordnete. Das wäre zwar ein Fortschritt gegenüber dem heutigen System, aber eine wirklich überzeugende, nachhaltige Lösung wäre auch das nicht.
Frau Hasselmann, sind die Bayern tatsächlich ein Sonderproblem?
Ja, das Problem CSU besteht und Herr Decker hat das ja zu Recht beschrieben. Wir sind mit der Sollgröße des Bundestages in unserem gemeinsamen Vorschlag auf 630 raufgegangen, um das ein bisschen abzufedern und um das Entstehen von Überhängen sozusagen abzufedern. Aber das CSU-Problem besteht natürlich. Deshalb ist aber der Vorschlag, der jetzt neu auf dem Tisch liegt, von Herrn Fehrkamp, auch so interessant.
Den kennen wir nicht, den Vorschlag.
Das ist dieser Vorschlag, den ich vorhin angesprochen habe. Direktkandidatinnen und Kandidaten erst dann als Wahlkreisgewinnerinnen und Gewinner aus der Wahl hervorgehen zu lassen, wenn ihr Erststimmergebnis durch das Zweitstimmergebnis der Partei abgesichert ist. Ja, das würde sozusagen vielleicht flächendeckend inklusive Bayern und CSU eine gute Idee sein. Wir haben uns da gesprächsbereit gezeigt. Ich weiß noch nicht, was die anderen denken. Aber man kann auch jetzt eine Wahlrechtsreform nicht ausschließlich auf diese kleine Gruppe CSU, Regionalpartei, diese über 40 Abgeordnete, 46 Abgeordnete reduzieren und sagen, nur weil es der CSU in dem oder dem oder dem Modell nicht passt, tun wir gar nichts. Und das ist auch ein Teil des Problems im Moment.
Jetzt habe ich noch eine ganz einfache Frage von Herrn Paffrath aus Köln. Er hat uns erreicht und er schreibt, warum besteht das Problem eigentlich nur auf Bundesebene und nicht auf Landesebene? Herr Decker, eine Frage an den Politikwissenschaftler.
Ja, auf der Landesebene sind früher als im Bund in den meisten Parlamenten auch Ausgleichsmandate eingeführt worden. Aber wir haben dieses Problem einer zum Teil starken Vergrößerung auch auf der Landesebene. Nur wird es dort natürlich nicht so stark wahrgenommen wie auf der Bundesebene, weil die Parlamente dort ohnehin kleiner sind. Und ich meine, man muss natürlich auch die Tatsache bei der Größe des Bundestages berücksichtigen, dass wir in Deutschland ein föderales System haben. Das heißt, wir haben zusätzlich zu den Bundestagsabgeordneten unsere Landtagsabgeordneten, die uns auch repräsentieren. Aber wir haben durchaus vergleichbare Probleme auch in einzelnen Ländern. Aber wir haben, das Stichwort Baden-Württemberg ist ja auch schon gefallen, auf der Länderebene zum Teil etwas abweichende Wahlsysteme, die man sich durchaus auch mal daraufhin anschauen könnte, ob sie nicht auch ein Vorbild sein können für den Bund.
Vielleicht Viertelstunde vor Ende dieser Sendung können wir vielleicht mal grundsätzlich die Frage stellen, und die erreicht uns immer wieder. Ist diese Debatte um die Wahlrechtsreform, die sich ja schon seit Jahren jetzt hinzieht, ohne dass es zu einer Einigung kommt, auch eine Art Lackmustest für die Reformfähigkeit der parlamentarischen Demokratie? Frau Hasselmann, nehmen Sie das so wahr, wenn Sie mit der Basis reden?
Ja, ich glaube, dass es zunehmend auch den Gesprächswunsch gibt und die Anforderungen an uns, dass wir das hinkriegen, was zu ändern. Und der Anspruch besteht ja auch an uns selbst. Ja? Wir müssen die Kraft haben, im Deutschen Bundestag darüber abzustimmen. Es mangelt ja nicht an Vorschlägen und Ideen, die vorliegen, sondern es fehlt an der Kraft, bisher aus meiner Sicht der Reformunwilligkeit der CDU, CSU, und bei der SPD weiß im Moment niemand so genau, was sie will. Also ich glaube, das ist ein Anspruch an uns, den wir einlösen müssen als Politik insgesamt.
Herr Decker.
Ich glaube, dass es tatsächlich ein riesiges Problem wäre, wenn die Parteien das jetzt erneut nicht schaffen, diese Reform hinzukriegen. Es gibt ja das verbreitete Vorurteil, Politiker denken nur an ihre eigene Macht, an die eigenen Posten, wollen sich selber bereichern. Und genau diese Vorurteile würden doch bestätigt, wenn die Parteien das nicht hinkriegen. Es gibt allerdings ein besonderes Problem. Beim Thema Wahlrecht geht es tatsächlich auch um eigene Machtinteressen der Parteien. In vielen anderen Bereichen sind ja die Parteien schon in der Lage, Kompromisse auch zu finden. Denken wir jetzt an Klimaschutz, denken wir an ein Thema wie die Grundrente. Warum ist das hier nicht der Fall? Weil es eben um die eigene Macht geht. Und ich denke, man sollte vielleicht auch grundsätzlich darüber nachdenken, ob man dieses Thema dann den Parteien nicht auch ein Stück weit wegnehmen soll, wenn sie das nicht selber hinkriegen, dass man vielleicht eine Kommission einrichtet, einen Konvent, da wären auch Abgeordnete mit dabei, da wären Sachverständige mit dabei, aber man könnte ja vielleicht auch Bürger auch in einen solchen Konvent mit aufnehmen, Bürger, die vielleicht nach dem Prinzip der Zufallsauswahl dann ausgewählt werden. Und die wären eben nicht in diesen Machtinteressen befangen, sondern sie würden sich gewissermaßen von einem neutralen Standpunkt, was ist denn ein gerechtes Wahlsystem, würden sie dann zu anderen Lösungen kommen. Die könnte man dann dem Parlament vorschlagen mit einer gewissen Verbindlichkeit. Andere Länder haben mit solchen Verfahren durchaus gute Erfahrungen gemacht. Das wäre natürlich jetzt kein Modell für die kurzfristig notwendige Lösung, aber für eine längerfristige Lösung, die auch andere Aspekte mit in den Blick nimmt, über die wir heute zum Teil gesprochen haben. Aber es gibt ja noch andere Gesichtspunkte, etwa die Frage, wie man den Frauenanteil in den Parlamenten erhöhen kann. Wäre vielleicht ein solches Modell besser, als es wie bisher ausschließlich den Parteien selber zu überlassen. Die Parteien hatten sehr viel Zeit, eine solche Reform hinzukriegen. Sie haben es jetzt im zweiten Anlauf erneut nicht geschafft. Und ich glaube, da muss man ganz grundsätzlich darüber nachdenken, ob das so bleiben kann, ob man nicht hier ein anderes Verfahren auch braucht.
Ein Konvent, mehr Bürgerbeteiligung, Frau Hasselmann, auch um den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, gemeinsam von Opposition und Regierung?
Ja, der Bundestag hat so wenig Frauen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand, denn unser Anspruch der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am politischen Meinungsbildungsprozess, an der Vertretung im Parlament, der existiert ganz klar, der Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Wir haben nur knapp 31% Frauen und wir haben in der letzten Sitzungswoche gemeinsam mit vielen Frauen aus der grünen Fraktion, aus der linken Fraktion vorgeschlagen, dass wir eine Kommission einsetzen, die ein Jahr tagt und die mit einem klar umrissenen Auftrag Vorschläge unterbreitet, wie können wir eigentlich die Parität, wie können wir Frauenförderung, wie können wir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen stärken, eingebracht und ringen da um Mehrheiten, um Unterstützung. Das wird jetzt in den Ausschüssen beraten. Also ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, dass wir uns dieser Frage der Parität widmen. Das wird in den Fraktionen des Bundestages sehr unterschiedlich gesehen. Interfraktionell gibt es viele Frauen, die daran mit überlegen wollen. Ich finde, damit sollen wir uns nicht abfinden. Knapp 31% Frauen in der Vertretung in Parlamenten ist kein Zustand für die Zukunft.
Und wäre Ihre Partei, Frau Hasselmann, denn bereit, bei der Frage Wahlrechtsreform Macht abzugeben an ein Konvent, an die Bürger, mehr Bürgerbeteiligung bei dieser Reformfrage?
Na, Herr Decker hat ja vorhin in seinem Vorschlag auch schon unterschieden. Jetzt geht es darum, so kurzfristig wie möglich eine Änderung zu erzielen. Da kann man keinen langfristigen Konvent einsetzen. Ein Spiel auf Zeit ist jetzt nicht mehr hinnehmbar. Wir brauchen konkrete Änderungen. Grundsätzlich finde ich, dieses Zufallsbürgerprinzip, Bürgerräte, ist eine gute Idee. Wir kennen das aus manchen Landesparlamenten. In Baden-Württemberg zum Beispiel hat man in manchen politisch kontroversen Fragen sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber wir brauchen jetzt im Bundestag einen Vorschlag, der eine Mehrheit im Bundestag findet, und zwar kurzfristig.
Und die Debatte verfolgt, unsere Debatte heute Morgen verfolgt aus dem Ausland, hat Herr Böning. Er ruft uns aus Frankreich an. Guten Morgen, bonjour, Herr Böning.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen nach Köln.
Ja, Ihre Frage oder Ihr Beitrag zu unserer Diskussion, Herr Böning?
Ich habe eine Anmerkung an die Dame der Grünen, Frau Hasselmann. Ich finde erstmal die Diskussion sehr, sehr beruhigend und sehr neutral. Aber die Anmerkung habe ich, die Direktwahl durch Zweitstimmen absichern zu können, finde ich nicht richtig, weil es durchaus auch Wähler gibt, die einen Direktkandidaten einer anderen Partei wählen und politisch global vielleicht etwas anders denken. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal durchgeführt.
Mhm. Frau Hasselmann.
Ja, Herr Böning, guten Morgen. Sie sprechen ja das Stimmensplitting an. Also sagen wir mal so, es gibt in keinem Vorschlag, gibt es keinen Nachteil. Aber Politik, gerade in so einer komplexen Frage, ist ja die Abwägung von Möglichkeiten. Und wir ringen ja um einen Kompromiss. Deshalb habe ich gesagt, wir haben einen Vorschlag gemacht. Es gibt auch Staatsrechtlerinnen, Staatsrechtler, Wahlrechtsexperten, die haben Vorschläge gemacht. Und dieser Vorschlag mit dem Zweitstimmenergebnis und der Absicherung ist auch ein Vorschlag. So, und in jedem werden Sie einen Nachteil finden. Aber wir werden uns einfach durchringen müssen, in der Abwägung zu sagen, auf der Grundlage des personalisierten Verhältniswahlrechts, was können wir für einen Vorschlag machen, der hält das Prinzip, jede Stimme ist uns gleich viel wert.
Herr Decker. Ja, das Zwei-Stimmen-System hat in der Tat schon den Vorteil, könnte man sagen, dass es vielleicht dem Wähler eine Differenzierungsmöglichkeit eröffnet. Es kann ja sein, dass er eine bestimmte Partei präferiert, aber er nicht unbedingt den Kandidaten gut findet, den diese Partei jetzt im Wahlkreis aufstellt. Und dann kann man eben die Stimmen splitten. Dem stehen aber eben auch gewaltige Nachteile dieses Zwei-Stimmen-Systems gegenüber. Über ein Nachteil ist schon genannt worden. Die meisten Bürger wissen gar nicht, dass sich das tatsächliche Stimmenergebnis ausschließlich nach dem Zweitstimmenanteil richtet. Das ist von einigen Parteien auch immer ausgenutzt worden nach dem Motto, wir wollen eure Zweitstimme, die genügt uns. Stichwort Leichtstimmenkampagnen. Man hat zum Teil auch dieses System eingesetzt, um bewusst Überhangmandate zu erzeugen. Das hat zum Beispiel in Baden-Württemberg bei früheren Wahlen eine große Rolle gespielt. Und Frau Hasselmann hat recht, es gibt kein wirkliches Modell, das sozusagen nur Vorteile hätte. Jedes Modell hat Nachteile, das muss gegeneinander abgewogen werden. Und in dieser Abwägung wäre es für mich eigentlich sinnvoller zu sagen, wir gehen wieder zu einem Einstimmensystem über. Übrigens hatten wir das schon mal in Deutschland, nämlich bei der ersten Bundestagswahl 1949. Das Wahlsystem ist ja nicht im Grundgesetz selber festgelegt. Kann deshalb auch mit einfacher Mehrheit geändert werden. Und dieses Zwei-Stimmen-System ist dann insbesondere von den kleinen Parteien gefordert worden und ist eben dann erst zur zweiten Bundestagswahl eingeführt worden. Also ich glaube schon, dass man darüber grundsätzlich auch nochmal nachdenken sollte. Allerdings wird das jetzt nicht möglich sein, sondern jetzt geht es wirklich tatsächlich darum, ganz kurzfristig das Problem der Überhangmandate anzugehen und eine nachhaltigere Reform, die sollte man dann aber vielleicht tatsächlich auch zum Gegenstand machen, neuer Verhandlungen vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Und dann könnten dann auch andere Fragen mitbehandelt werden, etwa das Thema Frauenanteil.
Herr Böning, würden Sie sich mit Blick auf die Zukunft einen radikalen Reformschritt wünschen, ein reines Verhältniswahlrecht etwa?
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also das ist für, sagen wir mal, für die Entscheidung relativ klar, für die Entscheidung der Wähler. Dann sagt man, okay, ich habe mich für die Partei entschieden und das möchte ich gerne auch durchsetzen. So ist es, kommt es auch ein bisschen, es ist ein bisschen wischiwaschi, sage ich jetzt mal, weil man nicht genau weiß, wie das alles umgesetzt wird. Und ich vielleicht noch einen Vorschlag oder eine Bemerkung, wenn Sie jetzt die Gesprächspartner sagen, man muss das sehr zügig machen, da gehe ich Ihnen vollkommen recht. Bloß weiß ich, dass wenn das einmal abgearbeitet ist, das wird in den nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nicht nochmal auf den Tisch kommen. Da wird jeder sagen, wir haben das jetzt gemacht und wir haben uns jetzt lange darum gestritten und wir haben einen Kompromiss gefunden und jetzt lassen wir das. Also das, die Reform, die komplette Reform, wird mit jetzt nach dieser schnellen Sache, denke ich, nicht zu Ende sein. Aber die Politiker werden sich sträuben, das nochmal anzufassen.
Vielen Dank, Herr Böning. Frau Hasselmann, gibt es Chancen auf einen großen, einen radikalen Reformschnitt oder muss es eine Lösung innerhalb des bestehenden Systems, direkt oder personalisierte Verhältniswahlrecht, dieses System geben?
Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Vorschlag und eine Einigung innerhalb des personalisierten Verhältniswahlrechts. Es ist hoch akzeptiert in der Bevölkerung und es ist durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder bestätigt worden. Wir müssen an der Problematik, die Überhänge zu vermeiden, weil die führen wiederum zu Ausgleichsmandaten, zu notwendigen. Das muss uns gelingen, jetzt kurzfristig zu bearbeiten.
Wir haben noch etwa 3 Minuten bis zum Ende dieser Sendung. Deswegen eine Abschlussfrage, Herr Professor Decker. Wenn es, und das klang ja wiederholt an, nicht reicht für eine Reform in dieser Legislaturperiode mit Blick auf die kommende Bundestagswahl, wäre ein Scheitern der Reform insgesamt, also es geht immer weiter, der Bundestag wird immer größer, führt das auch zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Politik, der Parteien insgesamt? Ist das die Gefahr, die besteht?
Absolut. Wenn wir tatsächlich in Richtung 800 Abgeordnete gehen und im Grunde baut der Bundestag ja jetzt schon vor. Es werden Container bestellt, um für die dann möglicherweise zusätzlich hinzukommenden Abgeordneten dann kurzfristig Büroraum zu schaffen. Ich habe eben den Begriff lächerlich verwendet. Mit 800 Abgeordneten wäre Deutschland wirklich das Gespött auch anderer Länder. Sie müssen sich mal vorstellen, der Bundespräsident wird ja von der Bundesversammlung gewählt. Da kommen dann kämen dann zu diesen 800 Abgeordneten nochmal 800 Delegierte der Landesparlamente hinzu. Die könnte das Reichstagsgebäude überhaupt nicht aufnehmen. Es wäre ein Riesenschaden und dann wäre das Thema natürlich erneut auf der Tagesordnung des nächsten Parlaments. Die Lösungsvorschläge wären keine anderen. Alle diese Vorschläge liegen auf dem Tisch und dass die Parteien nicht in der Lage sind, da auch über ihren eigenen Schatten zu springen, ist eigentlich ein Armutszeugnis für die parlamentarische Demokratie. Das Zeitfenster ist jetzt sehr schmal. Und ich würde aber noch mal sagen, die Parteien müssen wirklich sehen, wie groß hier auch ihre Verantwortung ist. Denn wir haben ja ein Problem jetzt auch mit dem Rechtspopulismus in der Bundesrepublik. Und ich glaube, das wäre Wasser auf die Mühlen derjenigen, die mit dieser Form der parlamentarischen Parteiendemokratie ohnehin hadern. Und das sollten die Parteien selber nicht auch noch ohne Not befördern.
Kurz zum Schluss, Frau Hasselmann, Geschäftsführerin der Grünen. Glauben Sie, dass die anderen Parteien gemeinsam mit ihm dieser Verantwortung, dieser mahnenden Worte von Professor Decker und unserer Hörerinnen und Hörer gerecht werden?
Ich hoffe das. Die Koalition muss jetzt sagen, was sie will und auch liefern. Wir haben vorgelegt, Grüne, FDP und Linke, und wir dürfen nichts unversucht lassen, das jetzt hinzukriegen. Denn aus meiner Sicht steht viel auf dem Spiel.
Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Vormittag. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei Britta Hasselmann von den Grünen und bei Professor Frank Decker von der Uni Bonn. Und noch einmal bei Philipp Amthor, CDU, der uns im letzten Drittel dieser Sendung leider aus Termingründen nicht mehr mit dabei war. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder per Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gelungene Woche.